VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Ja, hallo auch von mir. Schönen guten Abend zum Salon zur letzten Schönheit. Wie ich schon eben vorhin sagte, wir haben hoffentlich erfolgreich die Aufklärung abgeräumt. Wir müssen sie wieder instand setzen und haben dafür grandiose Gäste, nämlich Jakob von Augstein, Elisabeth von Räther, und Albrecht von Lucke. Und ich darf Sie jetzt herzlich begrüßen gleich hier und willkommen. Bevor wir aber anfangen mit unserem Salon, möchten wir erstmal einen Ausschnitt aus unserer Pressekonferenz von heute Mittag zeigen. Ja, Entschuldigung, noch leichte Umstimmigkeiten hier. Hier wird erstmal auf Play gedrückt und dann geht's los. Dann begrüße ich auf jeden Fall nochmal in Ruhe unsere Gäste und dann gleich auch nochmal auf der Bühne. Danke.
Mein Name ist Meskav. Im arabischen Raum war ich einem Millionenpublikum bekannt. Das alles spielt aber keine Rolle mehr. Die einzige Rolle, die ich derzeit spiele, ist jene, die mir die Behörden zugewiesen haben. Ich bin Flüchtling. Jene, die kamen, um mich auf der Bühne zu sehen, sind nun die Helden der Bühne. Wir sind jetzt die Zuschauer ihres Leidens. Die Rollen sind vertauscht. Die Straßen und Plätze wurden zur Bühne. Das Regime machte aus unserer friedlichen Revolution einen Krieg. Stellen Sie sich vor, 1989 hätte die Regierung der DDR anders gehandelt. Stellen Sie sich vor, die Panzer, die bereitstanden, hätten ganze Stadtviertel in Trümmer geschossen. Stellen Sie sich vor, Moskau hätte sich für eine militärische Lösung entschieden. In Syrien ist dieses Szenario eingetreten. Die in Syrien aufstanden für ein Leben in Freiheit, wurde zerfetzt. Wenn sie nicht den Bomben des Regimes zum Opfer fielen, dann dem Meer. Das Mittelmeer ist zum Löwenkäfig geworden. Die europäischen Kaiser haben es verfügt. Wollen die Bürger des neuen Roms, will die europäische Öffentlichkeit Zuschauer bleiben? Wollen sie weiter den seit 15 Jahren andauernden barbarischen Spiel zu sehen?
هل سيهاجمون الحلبة؟ أم سيتركونها خالية؟
Der ungleiche Kampf im Kolosseum ist Niederspiel derer, die unten in der Arena stehen.
أولئك الذين يخوضونها هم يلعبون إنها لعبة.
Es ist immer das Spiel derer, die sich bespielen lassen.
سمحوا بإقامتها في البدء.
Ich fordere die Politiker in Europa auf, die Richtlinie 2001/51/EG zu annullieren.
أطالب سياسي أوروبا بسحب البند 2051 من قانون الاتحاد الأوروبي. لابد أن يشطبوا هذا العار.
Sie müssen diese Schande aus ihrem Recht streichen. Mit Gesetzen zu töten, ist das Werk von Feiglingen. Wir brauchen ihr Mitleid nicht. Entweder Europa beendet den Krieg in Syrien, dann gehen wir gerne zurück. Oder sie lassen uns in ihr Land. Wenn sie den Krieg nicht beenden können, dann lassen sie uns wenigstens in Würde ihren Kontinent betreten. Ich wende mich an die Menschen Europas. Zwingen Sie Ihre Politiker, die legale Einreise von Menschen in Not zu ermöglichen. Sie haben die Wahl. Zuschauer des Kolosseums zu sein oder zu denen zu gehören, die das Sterben beenden. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Weil ich alles verloren habe. Nicht nur wegen des schrecklichen Krieges in meiner Heimat, sondern wegen des Weges zu ihnen. Meine eigene Geschichte ist die der nackten europäischen Barbarei. Ich bin keine Idiotin. Ich weiß, dass ein Umlenken Zeit braucht. Aber ich erwarte innerhalb der nächsten Tage ein deutliches Zeichen, dass die Politik bereit ist, das unmenschliche Gesetz zu ändern. Andernfalls werde ich als Sklavin einer mörderischen Macht in der Arena untergehen. Mit nichts, um mich zu schützen. Ich werde mich von Europa fressen lassen, um ihren und unser aller Idealismus zu retten. Ich bin schon längst tot. Nicht wegen mir, sondern wegen der anderen, der Ertrunkenen. Nicht das Meer hat sie getötet, sondern sie haben sie getötet.
الذين لم يقتلهم البحر أنتم من قتلهم
نحن Wir sind ihnen ausgeliefert. Wir sind Menschen ohne Rechte. Wir sind Menschen ohne Besitz. In Europa haben Tiere sehr weitgehende Rechte. Es wird sehr sorgsam geprüft, dass sie genug Platz haben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie artgerecht gehalten werden. Ich bin Pazifistin.
لا أخاف من النمور لأنهم أرحم من البشر سأكون قربانا لم تعد هذه اللعبة
Dies hier ist nicht länger mein Spiel. Es ist ihres.
لعبتكم
Ihnen bleiben 8 Tage.
8 أيام.
So, jetzt nochmal in aller Ruhe. Nochmal herzlich willkommen zu unserem Salon zur letzten Schönheit. Wie ich vorhin sagte, die Aufklärung muss wieder instand gesetzt werden. Dafür haben wir großartige Gäste hier. Wir wollen versuchen, ein bisschen über den Aktionsinhalten zu schweben oder den Vorkommnissen heute und die nächsten Tage. Wir wollen versuchen, in die Tiefe zu gehen. Wichtige Fragen zu beantworten, aber es soll kein übliches Frage- und Antwortspiel sein. Unsere Gäste sollen nicht ihre eigenen Bauchrednerpuppen sein, aus denen wir irgendwelche O-Töne herauspressen, sondern wir wollen versuchen, ein Gespräch untereinander herzustellen und auch zuzuhören. Und was wir schon in den letzten Salons gemacht haben, ist eine wichtige Frage zu stellen, vorher aber noch eine Vorabinformation. Die Rede, die wir jetzt gerade gesehen haben, das sind nur Auszüge gewesen. Sie ist in etwa 20 Minuten lang und wird ab morgen dann auch auf unserer Internetseite in voller Länge zu sehen sein. Vorher möchte ich noch unsere Gäste hier vorstellen. Elisabeth Rether an der rechten Seite, herzlich willkommen. In der Mitte Jakob Augstein und links neben mir Albrecht von Lucke. Wir haben eine Frage gestellt allen Gästen. Das ist auch die Frage, die groß prangt neben der Arena. Mama, warum fliegen die Flüchtlinge eigentlich nicht mit dem Flugzeug? Ich fange jetzt einfach mal an mit Frau Rether. Wissen Sie eine Antwort darauf?
Hallo, guten Abend. Ich dachte, dass ihr die Antwort schon gegeben habt. Dass es daran liegt, dass dieser Paragraph sie davon abhält.
Ist es denn Ihrer Meinung nach die richtige
Obwohl
Antwort?
Obwohl ich bei euch immer nicht genau weiß, was Wirklichkeit und was Inszenierung ist, aber ich habe mir vorgenommen, diese Frage heute Abend nicht zu stellen. Was ist wirklich und was ist nicht wirklich? Dieser Paragraph, so wie ich es verstanden habe, hält die Leute davon ab, hier einzureisen auf einem sicheren Weg, nämlich mit dem Flugzeug, was eben der sicherste Weg ist, wenn man mehr überqueren muss. So habe ich das verstanden.
Diese Frage ist in der Realität gestellt worden und sie war Auslöser für monatelange Recherche und auch Stoffentwicklung. Das ist keine Frage aus der Fiktion heraus, vielleicht möchte ich das nochmal ganz gut dazu sagen. Also diese Frage ist ein Auslöser gewesen überhaupt für alles, was hier stattfindet.
Ja, das ist ja das Besondere an den Aktionen, die ihr macht, dass ihr Dinge findet, die eigentlich wir Journalisten finden sollten und manchmal nicht finden. Die ihr dann aber aufgreift, die sehr konkret sind und die sehr konkret was aussagen über die politischen Werte oder die politischen Vorgänge in diesem Land.
Herr Augstein, können Sie eine Antwort geben auf die Frage wollen Sie?
Ich kann die Frage, glaube ich, beantworten. Die dürfen deshalb nicht mit dem Flugzeug kommen, weil wir, also das Wahlvolk, was sozusagen in den Wahlen seine politische Meinung artikuliert, die hier nicht haben wollen. Das kann man ganz einfach und kurz so beantworten, weil das wäre dann der einfache Weg, dann würden sie lebend ankommen und da wir das nicht wollen, erlauben wir es ihnen nicht und das ist die Antwort. Also das ist aber unsere Schuld. Also das war, wer wählen geht, hat dann das Ergebnis. Und vielleicht sitzen jetzt hier die Leute, die die Stimme an die Parteien gegeben haben, die das nicht so gemacht hätten. Aber die Mehrheit der Leute da draußen im Land findet das auch richtig, dass das so ist, dass die hier nicht auf sicherem Wege herkommen und möchte auch, dass das auf jeden Fall so bleibt.
Ist es denn Ihrer Meinung nach den Leuten, wie Sie sagen, oder dem europäischen Volk, den Bürgern, klar, was diese EU-Richtlinie bedeutet, dass sie, wie wir sagen, eine tödliche Falle ist, ein Mechanismus, der unsichtbar vor sich hin wirkt?
Ich glaube, dass das den Leuten egal ist und je weiter weg praktisch das Opfer ist und je weiter weg das Leid sich abspielt, desto besser, je näher es rankommt, desto schlimmer. Weil auch der hartherzigste Mensch, auch Herr Gauland selber, würde wahrscheinlich nicht zulassen, dass jemand direkt vor seiner Haustürschwelle verhungert oder verdurstet oder ertrinkt. Ich glaube, Herr Gauland würde jemandem helfen, wenn er unmittelbar dabei ist und das könnte, dann würde er das sicherlich tun. Aber deshalb legt Herr Gauland und seinesgleichen, und da muss man ja nicht die AfD nehmen, das gilt ja für die anderen Parteien auch, den allergrößten Wert darauf, dass die Leute um Gottes Willen auf Armeslänge bleiben, damit man ihnen eben so einfach gar nicht helfen muss. Und da ist natürlich dieses Gesetz ein zentraler, also ehrlich gesagt wahrscheinlich der zentrale Bestandteil der gesamten deutschen Asylpolitik ist dieses Gesetz. Insofern würde mich das doch sehr, sehr wundern, wenn das jetzt am Freitag fällt. Denn dann ist ja praktisch Polen offen, ja, um jetzt mal im Gauland-Sprech zu bleiben.
Vielleicht sollte ich noch ganz kurz dazu erklären, wir reden jetzt gerade über die EU-Richtlinie 2001/51/EG. Diese Richtlinie wurde übersetzt in deutsches Recht und findet sich im Aufenthaltsgesetz wieder, und zwar unter Paragraf 63. Hier werden Beförderungsunternehmen mit sehr hohen Sanktionen belastet, wenn sie sogenannte Drittausländer auf europäisches Territorium hintransportieren, verbringen, ohne die nötigen Dokumente zu haben. Nun ist es so, dass die Fluglinien keine Grenzbeamten sind und nicht prüfen können, ob dann diejenigen Passagiere die nötigen Dokumente da haben. Es ist völlig egal, ob sie aus Syrien oder nicht kommen. Also wenn sie aus Syrien kommen, haben sie natürlich qua Herkunft sowieso schon das Asyl sozusagen in der Tasche. Das ist aber völlig egal in dem Fall. Und da die Fluglinien eben das nicht prüfen können, haben die Fluglinien gesagt, wir führen eine Visumspflicht ein. Und so musste sich die EU nicht die Hände schmutzig machen. Und das Interessante dabei ist, die EU muss auch überhaupt keine Verfassung, kein Menschenrecht, keine Genfer Flüchtlingskonvention brechen, weil sie dafür sorgt, über diesen Trickbetrug, wie wir es nennen, dass Menschen, die einen Aufenthaltsstatus hätten, gar nicht erst ihren Fuß auf EU-Territorium setzen. Und damit greift dann auch nicht die Flüchtlingskonvention für die EU, auch nicht die Grundrechte und Ähnliches. Weil wir aber jetzt angefangen haben mit dieser Frage, möchte ich auch Herrn von Lucke nochmal die Frage stellen. Mama, oder in dem Fall Papa, warum fliegen die Flüchtlinge nicht?
Ich kann genau daran anschließen, was Jakob Augstein gesagt hat. Ich will es vielleicht noch mal ein bisschen schärfer machen, zugespitzter. Wir sind eine Demokratie. Und das ist auch, finde ich, der kardinale Fehler eures Herangehens. Und deshalb kommen sie nicht. Und das ganze Bild des neuen Roms geht deshalb nicht auf, weil wir eine Mehrheitsentscheidung haben. Und wir erinnern uns alle, noch vor wenigen Monaten gab es ein Land, was auch von Linken als ziemlich fiebrig wahrgenommen wurde, wo die Sorge darum, dass die AfD durch die Decke geht, auch die Linke durchaus unruhig gemacht hat. Und die Tatsache, und das macht doch das eigentliche Spannungsfeld wirklich aus, dass hier eine nationale Mehrheit darüber entschieden hat, jedenfalls nach der Wahl und auch allen Umfragen zufolge, wir werden ja in Bälde darüber entscheiden können, Ende 2017, dass der Status quo einer begrenzten Aufnahme, muss auch dazu sagen, nachdem sich fast ganz Resteuropa entschlossen hat, die Zahlen zu begrenzen, diese demokratische Entscheidung ist das Problem. Und das ist das eigentliche Spannungsfeld, in dem wir stehen. Und deswegen, ich spitze es mal noch ein bisschen zu. Ich ärgere mich auch ein Stück weit drüber. Ich muss auch sagen, ich fand das ergreifend, ein Stück weit heute die Pressekonferenz jetzt übersetzt zu sehen. Aber wir müssen uns alle auch fragen. Jetzt mal ganz bisschen im Sinne von Handke ins Publikum gefragt. Wir sind doch alle Teil eines netten Happenings hier. Das ganze Schauspiel, was ihr uns geliefert habt, das war unterhaltsam. Wir stehen hier mit schönen Gläsern Bier, Flaschen Bier. Das ist eine unterhaltsame Darbietung. Aber das, was tatsächlich, wenn es denn fruchten würde, etwas in Gang setzen müsste, das wäre die Agitation nicht im Theater. Das wäre die Agitation bei den Leuten. Das wäre die Notwendigkeit, Mehrheiten zu sammeln. Das wäre die Notwendigkeit, auch wirklich die Leute zu agitieren. Und ich muss schon sagen, deswegen bin ich in dem Falle, wir müssen ja auch darüber reden, auch über die Frage, was ist in dem Sinne aus Kunst rauszuholen? Bei dem Eskalationslauf, der im Zentrum für politische Schönheit immer ein Stück weit drinsteckte, der auch immer zum Maximalen greift. Vor wenigen Tagen stand bei euch auf den Plakaten noch jedem das Seine. Da habe ich mir schon gedacht, bei aller Liebe, wenn wir derartig die Kategorien einreißen zwischen dem, was wirklich Diktatur war, wo wir nichts machen konnten, jedem das Seine ist bekanntlich der Spruch in Buchenwald gewesen, und der Tatsache, dass wir durchaus in der Demokratie was machen können. Wir werden wahrscheinlich auch besser beraten, die Parteien zu übernehmen, als Beispiel. Die ganz schlichte Ochsentour zu machen, die wir alle als nette Theatergänger mit der Flasche in der Hand oder dem Glas Wein nicht allzu gerne betreten, das wäre der Demos. Das ist in der Demokratie möglich. Und deswegen meine ich, habe ich ein gewisses Unbehagen, ich sage es ganz unumwunden, ich habe ein Unbehagen, wenn wir von großen Sachen wie dem neuen Rom sprechen, nettes Schauspiel veranstalten, begrenzt witziger Art, 4 Tiger auffahren, die auch übrigens in ihrer Eskalationslogik nicht greifen. Denn ich muss euch sagen, auch da, nicht jeder Zweck heiligt Mittel, die ihr nie zur Anwendung bringen wollt. Ich weiß nicht, was das soll, um es auf den Punkt zu bringen. Hier wird sich hoffentlich keiner den Tigern vorwerfen. Ich will damit sagen, das ist mein Problem. Ich finde, wir müssen wirklich härter bei der Frage dran sein. Wie bitte? Habe ich doch gerade ganz schlicht gesagt. Doch. Übernehmen Sie, kluger Mann, die Parteien. Sie sind doch ein Vorzeige. Sie sind doch
Ich empfehle die Blätter für deutsche und internationale Politik. Ach. Für die ist der Kollege zuständig. Er ist ein Journalist und damit darf ich jetzt.
Ja, gerne, ja.
Entschuldigung. Übernimmt er? Also weil ich bin ja für eine andere Zeitung, deshalb darf ich sozusagen Werbung machen. Ich finde, duzen wir uns eigentlich? Ja, okay. Ich finde das nicht fair, das Theater zu beschimpfen für das, was es macht. Denn das ist doch ganz okay eigentlich, weil sozusagen diese Idee jetzt in der BZ steht und jetzt muss sich der Bezirk Mitte mit der Frage auseinandersetzen, ob das sich hier um eine künstlerische Veranstaltung handelt, dann ist sie genehmigt, oder um eine politische, dann ist sie nicht genehmigt. Über solche Fragen wird jetzt in den Zeitungen diskutiert. Das ist natürlich bizarr, wenn man überlegt, worum es geht, aber zeigt doch, dass das eigentlich schon funktioniert, denn das geht ja gerade raus aus dem Theater, die machen das ja, die sind ja rausgegangen aus dem Theater, findet ja da draußen statt und so wird es von der Öffentlichkeit ja auch wahrgenommen. Und die Frage, ob wir eine Demokratie sind, in dem Sinne, dass wir die Wahl haben, daran wirklich etwas zu ändern oder ob sozusagen dieses Bild des Imperiums irgendwie zutreffend oder nicht ist, die kann man ja in der Tat diskutieren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, also schade, dass jetzt hier keiner vom ZPS sozusagen mit auf der Bühne sitzt, denn dazu könnten die sicherlich etwas sagen zu der Frage, wo fängt eigentlich unser demokratischer Gestaltungsspielraum an und welche Art von Demos haben wir hier eigentlich sozusagen? Ist der überhaupt in der Lage, das so zu entscheiden und so weiter? Ich will das nicht jetzt, aber das ist ja eigentlich das Thema. Aber das Theater sollten wir...
Vielleicht lass mich noch mal ganz kurz dann direkt drauf eingehen, Jakob. Natürlich sind wir eine Demokratie. Und ich will es nochmal zuspitzen, das ist das in dem Sinne gerade das Problem. Die Mehrheit will das nicht, was hier, das unterstelle ich, die Leute hier im Raum wollen. Und dem Umstand muss man sich leider in ziemlich anstrengender Weise der Demokratie stellen. Und da hast du vollkommen recht, ich will das Theater nicht beschimpfen. Ich müsste mich bloß, da habe ich mit Philipp Rohrau schon drüber gesprochen, ich finde, man muss die Mittel, die eingesetzt werden, ich verfolge die Dramaturgie eurer Inszenierung von Anfang an. Und ich finde die Steigerungslogik nicht immer nur einleuchtend. Und ich frage mich auch, ob sie zweckdienlich ist und ob eure Mittel sich nicht vernutzen. Das wäre auch die Frage, die ich damit meinte. Grundsätzlich finde ich ein politisches Theater sehr gut. Gar keine Frage.
Aber
trotzdem ist die Grundfrage
Also der Satz zu sagen, die Demokratie ist das Problem, also ich weiß nicht, wo das hinführen soll.
Wir haben das Problem, dass wir uns mit den Mehrheiten, dann muss ich es nochmal deutlich machen, die Mehrheiten, die in diesem Land gegenwärtig entscheiden, dass wir nicht mehr Flüchtlinge haben sollen, wollen oder kommen sollen. die machen offensichtlich den Menschen hier Probleme. Und deswegen müssen sie sich einsetzen.
Wenn aber das Wesensmerkmal der Demokratie ist, dass sie sich verändert und dass bestimmte politische Prozesse möglich sind. Und dazu gehört auch die Aufmerksamkeit. Und als dieser Paragraph, der jetzt diskutiert wird, verabschiedet wurde, da gab es quasi in unserer Wahrnehmung noch keine Flüchtlinge. Das wissen wir jetzt auch, dass das falsch ist. Aber genau diese Prozesse machen wir gerade durch. Deswegen würde ich das eigentlich nicht als abgeschlossene Sache sehen. Ich glaube, dass was gerade entsteht, ist, dass die Wahrnehmung sich öffnet, dass wir sehen, es gibt auch Leute jenseits des Mittelmeers, die interessieren uns auch, das sind auch Menschen. Und das sind die Prozesse, die wir gerade durchmachen. Und ich sehe natürlich die Stimmen, die Abschottung wollen, aber es gibt sehr viele andere Leute. Also die würde ich jetzt nicht einfach so abschreiben.
Aber das mit der Demokratie, das ist natürlich ein Trickargument, nicht? Weil es gibt ja sehr, sehr viele, also ich würde sagen, ich weiß jetzt gar nicht, aber doch eine große Zahl von politischen Entscheidungen und geradezu grundsätzlichen Fragen, die man ganz bewusst nicht sozusagen, wo man weiß, also andersrum, wo man dauernd Politik macht gegen die Mehrheit des Volkes, der Afghanistan-Einsatz zum Beispiel oder so, wenn man da die Leute gefragt hätte, hätten die Leute alle gesagt, nein, um Gottes Willen nicht nach Afghanistan, das bringt nichts. Das macht man aber trotzdem, weil man irgendwie der Meinung ist, dass man das machen muss. Ich sage ja gar nicht, dass das richtig oder falsch ist, aber so zu tun, als könnte man bestimmte Sachen nicht tun, weil man weiß, dass die Bevölkerung dagegen ist, das ist natürlich Quatsch.
Es werden eine Menge Entscheidungen getroffen, die bewusst auch nicht freigestellt werden. Das ist völlig richtig. Aber wenn wir uns das letzte oder dreiviertel Jahr, wir dürfen auch nicht so vergesslich sein, uns angucken, dann ist der Druck, der im Kessel war, der auf eine ziemlich erklärungsunwillige, geschweige denn unfähige oder beziehungsweise unfähige Kanzlerin Merkel gestoßen ist, ist immer größer geworden. So. Und jetzt muss man sich einfach fragen, ich wollte auch noch mal deutlich machen, ich bin der Letzte, der sich als Gegner der Demokratie äußern würde. Bloß wir müssen uns immer bewusst machen, das ist in der Regel das Problem linker Parteien in Deutschland gewesen, dass die Mehrheiten oftmals andere gewesen sind. So. Und darum gilt es zu kämpfen. Und deswegen habe ich nur die Frage in den Raum geworfen, wie macht man es adäquat? Wie betreibt man zum Beispiel auch, um Ruchs Wort ernst zu nehmen, ich will mich da gar nicht gemein machen, aber einen aggressiven Humanismus, der wirklich Konsequenzen zeitigt? Diese Frage wollte ich zumindest zurückspielen. Und ich wollte mein Unbehagen geäußert haben, dass ich glaube, es geht so alleine nicht. Ja. Also ich finde, um es auf den Punkt zu bringen, der vor wenigen Tagen gestorbene Rupert Neudeck war in seinem Humanismus nicht unbedingt aggressiver, aber er war sicherlich wirkungsvoller, in jeder Hinsicht. Und das muss ich schon sagen, das hat mich heute Abend, ich bin das erste Mal am Platz gewesen, irritiert, dass ich nicht den Eindruck hatte, die Darbietung vorne auch des Schauspiels, der Spiele in puncto Not und Spiele hat das eingeholt, was ich mir vorgestellt hatte, an wirklicher Irritation.
Nun wurden, ein ganz kurzer Augenblick, wir haben Sie, glaube ich, so nicht alle verstanden. Ich würde es vielleicht mal mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen oder Sie kommen hier vorne her, dann können wir das hören. Ich habe jedenfalls das Gefühl, es gab jetzt schon mehrmals das Bedürfnis im Publikum etwas dazu zu sagen. Vorher aber, wir haben auch Mitglieder, also ich bin selbst Mitglied im ZBS, könnte jetzt eine Antwort geben, möchte aber aus meinem Rollenkonflikt kein Geheimnis machen. Wir hätten aber jemanden, sowohl Philipp als auch Yasser, die Fragen beantworten können, die direkt ans Zentrum gerichtet sind. Aber es gab, glaube ich, auch schon Fragen oder Antworten, Bemerkungen zu dem, was gesagt wurde. Möchte jemand dazu was sagen? Können Sie vielleicht nach vorne kommen, wenn es Ihnen nichts ausmacht?
Ja, Henning Zierer, Kultur des Friedens. Ich glaube, man kann die Fragen sehr wohl verbinden. Die Mehrheit ist ja keine statische Größe, Sie haben es ja gesagt, die verändert sich laufend. Und wenn man aktiv ist, dann verändert man ja auch Mehrheiten in der Gesellschaft. Das ist ja, hat die Demokratie ja an sich. Aber ich finde ein bisschen das Pferd am Schwanz aufgezäumt in der Frage. Wenn man sieht, dass die Mehrheit der Deutschen keine Kriegseinsätze wollen, auch gegen Waffenexporte sind in den Fragen, ist es tatsächlich so, aber es ist eine passive Mehrheit und es liegt an uns, die aktiv zu machen. Das ist ja der entscheidende Punkt. Die Flüchtlingsfrage, ich war jetzt in Lesbos, ich war in Kreta, wo die neue Flüchtlingsroute ist und ich bekomme das mit seit vielen Jahren, das ist ja nicht neu die Frage und die Zahlen wachsen ja. Dann könnte man doch ganz anders diskutieren, nicht am Ende der Kette, sondern am Anfang der Kette. Die meisten Menschen wollen eigentlich, dass die Bedingungen in diesen Ländern so in Ordnung sind, dass sie gar nicht auf die Flucht müssen. Und da wissen wir ja durch die Ressourcenausbeutung, die ich kriege, die Waffen und die Intervention, Klimawandel, sind ja wir die Fluchtverursacher. Und wenn wir es schaffen würden, und da kriegt man die Mehrheit, dass die Menschen erkennen, dass sie ein Teil des Problems sind durch die Lebensweise, der Wohlstand und alles, was da gemacht wird. Ich glaube, da werden die mit der Zeit, ist ein Umdenken möglich. Und dass diese Kriege und diese Gründe, warum Menschen fliehen, die Wirtschaftsordnung, dann auf einmal eine ganz andere Diskussion bekommt. Und da kann man Mehrheiten doch durch die Argumentation und durch die Beispiele sehr wohl bekommen. Wir fangen immer am Ende der Kette ab, wollen nicht alle herkommen. Ich denke, man muss es umdrehen. Ich habe auf dem Kirchentag einen Pfarrer gehört, der in Nigeria, ein junger Bischof, der hat gesagt, aus Nigeria, die wollen nicht in Frieden die Flüchtlinge in Deutschland leben, die wollen in Frieden in Nigeria leben. Und dann ist doch die Frage in der Diskussion, welchen Anteil haben wir in der Politik und dann den Druck aufzubauen im Bundestag, dass nicht immer die gleichen Mehrheiten in der Regierung stattfinden. Also es ist doch eine Mobilisierung auch von vielen guten Gründen und das ist nicht mit einer Inszenierung getan, das ist eine harte Arbeit, aber ich denke, das ist die Aufgabe und die Provokation sehe ich als eine Möglichkeit, hinter das zu gehen, nicht ob die jetzt gefressen wird oder nicht, da schauen alle dran. Das ist ja nicht der Punkt, sondern haben wir eine nachhaltige Frage, geht die weiter, geht die radikaler, geht die in die Wirklichkeit so hinein, dass man dann auch Mehrheiten verändern kann, weil sie erkennen, wir sind ein erhebliches Teil der Fluchtursache.
Dankeschön.
Ich will dazu direkt was sagen, weil es auch ein Stück weit provozierend nahe liegt. Philipp Bruch und auch hier in den Filmen wurde es immer wieder, ich finde, zu Recht gesagt, dass die eigentliche Fluchtursache der Bürgerkrieg in Syrien ist. Und das wirft bei alledem dann auch die Frage auf und bringt sie zum Punkt. Und Philipp Bruch geht ja da ziemlich rigide vor und sagt, er ist dezidiert für eine Intervention und ist bereit zu sagen, wir müssen Teil einer Armee oder eines Interventionskonzepts sein, das dort dem Krieg ein Ende bereitet. An dieser Frage sind wir zumindest auch. Und dann kommt Augsteins Frage wieder, wo steht dort die Bevölkerung? Ist das auch die richtige Konsequenz? Das muss man sich dann auch fragen. Ich will sagen, das ist ja das Dilemma. Natürlich ist der Westen und sind die USA nicht zuletzt die Verursacher der Fluchtursache gewesen mit dem Krieg im Irak, mit Afghanistan, das wissen wir alles. Aber jetzt ist die Lage da. Und da fängt dann die Frage an, richtig schmerzhaft zu werden. Weil, wie Augstein es genau zu Recht sagt, wir haben es auch da mit einer Bevölkerung zu tun. Und ich will immer sagen, man darf die Bevölkerung nicht zu edel machen. Auch die Friedensbereitschaft, die will ich nicht schmähen. Sie ist sicher auch aus historischer Erfahrung gewachsen, aus dem Wissen des letzten Jahrhunderts. Aber sie ist auch ein Stück daraus erwachsen, dass wir der sichere Teil dieser Welt sind. Und diese, das sagen die Soziologen, nennen es ja so schön mit dem Begriff der Shifting Baselines, der Tatsache, dass sich die Linien immer mehr verwischen, dass wir mittlerweile es akzeptiert haben, dass die Festung Europa nicht mehr ein Begriff ist der absoluten Kritik, sondern ein Begriff fast, der akzeptiert ist als ein Faktum oder als vielleicht sogar etwas anzustreben. Das zeigt meinem Eindruck nach, dass die Bereitschaft, Menschen zu gewinnen, sehr, sehr nicht ganz leicht ist, sagen wir es mal so. Und dass die Bereitschaft, den fatalen menschenrechtlichen Zustand zu akzeptieren, in dem letzten Jahr massiv sich verschlechtert hat.
Nee, da würde ich widersprechen. Ich möchte
nur den Gedanken, dann bin ich weg von der Bühne. Weil das eine zentrale Frage der Diskussion sein wird. Ich war in allen Irakkriegen 20 Jahre in Bagdad, in überall und habe erlebt den ersten Irakkrieg 80, 88, der zweite mit Junior, mit Senior. Und ich sage, diese Botschaft, auch wenn der Herr Ruch der Meinung ist, ist eine Botschaft, die in die Sackgasse geht. Man muss einen Frieden gewinnen und nicht den Krieg. Die Leute wollen den Krieg gewinnen und verlieren den Frieden. Alle die Illusionen, die mit Irak verbunden waren, haben sich als genau das Gegenteil herausgestellt. Damit war die Kette der Schlagen durch das neue Krieg gekommen. Man hätte in der Friedensbewegung erreichen müssen, dass keine Waffen reinkommen, weder über die Aufständigen noch über Assad, über Russland und hätte über das Land, wenn man die Kraft hätte, sehen, dass keine Waffen reinkommen. Man muss es auf niedrigstem Niveau ausbringen und nicht auf höchstem Niveau. Und wer jetzt dem Krieg das Wort redet, deswegen habe ich mich noch gemeldet, weil ich in dieser Frage um die Welt gelaufen bin, viel im Bosnienkrieg, überall, ist meine Erfahrung, ein Krieg wird nichts lösen, Irak, und es wird auch in Syrien nichts lösen, wenn man wieder interveniert, wenn man neue Schwierigkeiten auslöst. Deswegen habe ich mich gemeldet. Das, finde ich, ist eine Sackgasse, die man auch historisch noch mal überlegen sollte.
Frau Räther, Messe. Vorredner möchte schon länger was sagen.
Ich wollte jetzt nicht zu der Frage der Intervention oder nicht was sagen, sondern zu der Frage der Aufmerksamkeit, weil ich das Gefühl habe, ich habe einen ganz anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass die Leute sich viel mehr interessieren im letzten Jahr. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Flüchtlinge in unseren Vorgärten jetzt stehen und dass das eigentlich eine Chance ist, dass wir jetzt merken, das, was wir tun, hat einen Einfluss auf das Leben anderer Leute und damit auch wieder auf uns. Und das ist ich habe das Gefühl, dass die Wahrnehmung eigentlich eher sich weitet und die Perspektive sich weitet. Aber natürlich hat man trotzdem das Problem der Aufmerksamkeitsökonomie, aber ich finde, das kann man nie so, ich finde das nicht richtig, wenn man das den Leuten immer vorwirft, dass sie nicht immer alle Probleme der Welt auf dem Schirm haben. Weil das sofort dann in so eine leicht defätistische Haltung verfällt man dann, dass man sagt, wir können sowieso nichts machen. Das stimmt nicht. Jetzt haben wir die Syrer auf dem Schirm. Es ist doch, darüber kann man sich doch vielleicht auch mal freuen, beziehungsweise das konstruktiv sehen. Wir haben den ganzen Jemenkrieg nicht auf dem Schirm. Vielleicht passiert das noch. Die geografische Lage ist so ein bisschen ungünstiger. Das heißt, die kommen nicht zu uns. Deswegen denken wir nicht daran. Natürlich ist es schlecht, aber ich finde das falsch zu sagen, wir können sowieso nichts machen, wir sind sowieso nicht interessiert an dem Schicksal anderer. Das stimmt nicht. Ich glaube, dass die Leute sich schon dafür interessieren, das sind aber Prozesse. Und ich habe daran gedacht, was diese globale Ungerechtigkeit zwischen uns und zwischen dem globalen Süden ist ja offensichtlich. Aber im Moment können wir das noch, wir können sagen, so ist das halt. Aber sozusagen europäischen Sozialstaat haben wir entschieden, dass Eigentum verpflichtet, dass reiche Leute sich um die Armen kümmern müssen, beziehungsweise dass man eben teilen muss. Es kann natürlich sein, dass wir das für die globale Ordnung auch irgendwann hinbekommen. Ich finde das nicht ausgeschlossen und ich finde es nicht richtig zu sagen, es ist ausgeschlossen, die Leute kümmern sich nur um sich selber. Das stimmt nicht.
Ich möchte da nochmal anschließen und kurz weg von den Fluchtursachen und sondern zu der Situation jetzt gehen. Thomas Fischer, ein Richter vom Bundesgerichtshof, sagt ja oder benutzt das Bild: Wir sind in Europa wie ein neuer Adel. Wir sind auf einer Insel des Glücks und auf einem Meer wie auf einer Suppe voller Armut. Also diese Insel des Glücks sind Fettaugen auf einer Suppe voller Armut. Und Sie selbst haben sich in einem Artikel namens Das Ende der Verwöhntheit befasst mit einer Wohlfeilheit, könnte man sagen, in Europa, vor allem in Deutschland, und wollten etwas aufdecken, vielleicht das nicht finden können von oder nicht auseinanderhalten können von Irrelevanten und Relevanten. Was wollten Sie nochmal genau mit diesem Artikel sagen?
Ja, also so ungefähr, es ging einfach darum, dass wir jetzt mit einer Wirklichkeit konfrontiert sind, die einiges relativiert, was vorher selbstverständlich Teil unserer Wirklichkeit war. Ich hatte das dann auf den Tierschutz bezogen. Das war natürlich auch ein bisschen, das war jetzt nicht nur, also
da gab es auch viel Kritik. Er war sehr inspirierend für uns, wenn ich das sagen darf.
Ja, also es gab auch sehr viel Kritik, weil natürlich, es gibt sehr viele Tierschützer in Deutschland. Und deswegen, der erschien im Dezember, der Artikel, und ich habe versucht zu beschreiben, dass wir uns für Tiere sehr interessieren, sehr empathisch sind mit Tieren. Ich will das auch im Prinzip nicht kritisieren, weil ich glaube, das ist Ausdruck auch von europäischen aufklärerischen Werten, dass wir uns für Tiere interessieren. Ganz ehrlich jetzt, meine ich nicht ironisch. Aber ich finde es trotzdem verrückt, dass man Hundebabys aus Nicaragua rettet, mit dem Flugzeug einfliegt und Flüchtlinge nicht. Ich finde das verrückt und das habe ich aufgeschrieben. Also, aber ich möchte sagen, dass ich das nicht, und das ist mir wirklich wichtig, ich möchte die Leute nicht anklagen dafür, sondern ich möchte das beschreiben, weil ich glaube, ich bin jetzt als Journalistin auch nicht jemand, der die Dinge besser durchschaut als die Leser. Ich möchte das beschreiben und ich glaube, dass wir das gemeinsam auch sozusagen überwinden können. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt pathetisch klingt, aber ich möchte nicht den Leuten Vorwürfe machen und sagen, ihr kümmert euch nicht, ihr kümmert euch nur um eure Kaffeespezialitäten, euren Tierschutz, euer veganes Essen. Ich finde, das darf man nicht als Vorwurf formulieren, sondern wir lernen das zusammen.
War dieser Artikel eigentlich auch an die eigene Zunft gerichtet, an die Redaktionen in Deutschland, nicht mehr auseinanderhalten zu können? Was relevant und irrelevant ist.
Ja, also wie gesagt, der appellative Charakter war mir nicht so wichtig. Mir war es wichtiger zu sagen, dass es diese Verschiebungen gibt in der Wirklichkeit. Und ich habe nochmal einen ähnlichen Artikel kürzlich geschrieben. Da habe ich die Kanzlerin zitiert, die selber gesagt hat im letzten Jahr, also Syrien-Konflikt, das habe ich nur aus dem Fernsehen gekannt, wo ich dachte, also die Bundeskanzlerin kennt den Bürgerkrieg in Syrien nur aus dem Fernsehen, das ist schon ein bisschen verrückt, aber das war die Wirklichkeit. Und natürlich kann man sich, ist es schlecht und natürlich kann das nicht so weitergehen, aber ich finde, statt sich deshalb, also ich finde diese Pose des schlechten Gewissens nicht richtig, die ist destruktiv. Die Frage ist eher, was folgt jetzt daraus, was folgt aus diesen Lernprozessen? Und das, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass wir in einer Gesellschaftsform leben, wo es diese Lernprozesse eben geben kann.
Vielleicht jetzt an Herr Augstein mal weitergeleitet. Können Sie uns so einen Eindruck davon geben, wie Meinungsbildung in Redaktionen in Deutschland im Moment, wie die aussieht oder wie die vonstatten geht? Gibt es Diskussionen über das, was Frau Räther gerade angesprochen hat, in den Redaktionen? Die waren schon immer relevant, sagt Frau Räther.
Das weiß ich natürlich nicht. Ich kenne ja nur die Redaktionen, die ich kenne, und die anderen kenne ich auch nicht, aber ich glaube eigentlich, dass die Gespräche in den Redaktionen sich nicht so fürchterlich unterscheiden von den Gesprächen, die alle interessierten, halbwegs informierten Leute führen. Und das ist ja auch das, was die Kollegin eben gesagt hat, dass sie für sich auch gar nicht in Anspruch nimmt, da mehr Ahnung zu haben als die Leute. Das stimmt jetzt natürlich so nicht, ein bisschen understated, weil man natürlich schon irgendwie so Informationen quasi so clustert in seinem Kopf und in der Redaktion an so einem Arbeitstisch dann und deshalb vielleicht schon ein bisschen besseren Überblick hat. Aber ich meine, ein Faktenproblem haben wir doch eigentlich nicht. Es ist doch nicht so, dass wir jetzt irgendwie irgendwas lernen müssen, was wir noch nicht wissen, sondern wir müssen uns doch nur fragen, und ich glaube, das gilt dann für Redakteure genauso wie für alle anderen Leute, sind wir bereit, uns den Veränderungen unseres Lebens zu stellen, die von außen auf uns hereinbrechen, über uns hereinbrechen, oder glauben wir, dass wir uns vor diesen Veränderungen schützen und abschirmen können? Letztlich ist das, glaube ich, die einzige Frage, um die es wirklich geht. Sind wir veränderungsbereit oder versuchen wir uns gegen diese Veränderung zu sperren? Denn dass das alles irgendwie nur lustig ist, kann ja nun wahrhaftig auch keiner behaupten. Das ist natürlich auch total anstrengend und ist halt anders. Ich meine, Veränderung ist halt immer anders. Und ich glaube, dass das Beharren der Leute in der Vergangenheit extrem groß ist und sie tun alles, was sie können, um sich nicht ändern zu müssen. Und alle Argumente für diese Änderung, Moral, Ökonomie, Demografie, Verantwortung, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist als Moral, dass man auch sagt, irgendwie, wir dürfen nicht nur zulassen, dass die Leute da ersaufen, weil wir auch Menschen sind und das dürfen wir nicht zulassen, sondern wir dürfen es erst recht nicht zulassen, weil wir auch schuld sind. Das ist natürlich irgendwie auf einer anderen, das versuchen die Leute sofort sich wegzuhalten. Und ich habe dann etwas anderes Politikverständnis und auch ein anderes etwas Demokratieverständnis. Ich glaube, es ist eigentlich der Job von Parteien, Administration, letztlich auch von Journalisten, solche Entscheidungen, und jetzt sage ich was Gefährliches, für die Leute zu treffen, im Prinzip über die Köpfe der Leute hinweg, so wie auch die Entscheidung für den Afghanistan-Krieg über die Köpfe der Leute hinweg getroffen ist. Die halte ich für falsch, die hätte ich anders getroffen. Aber ich bin ganz froh, dass man die Leute nicht so detailliert fragt. Denn ich glaube, je detaillierter man die Leute fragt, desto mehr Quatsch kommt dabei raus. Das ist leider meine feste Überzeugung, denn sie kriegen gerade heute, ich weiß nicht, vielleicht wäre das vor 15 Jahren anders gewesen, keine Ahnung. Jetzt mit dem Internet sind die Dynamiken des Wahnsinns, die Dynamiken des Hasses, der Aggressivität so extrem und so überschießend, dass sie immer Schwachsinn dabei rausbekommen. Und ich glaube, dass Politik vor allen Dingen den Sinn hat, vernünftige, gute oder auch moralische Entscheidungen im Prinzip, ich glaube, ich sage das jetzt mal so provokativ auch vielleicht, um auch zu provozieren, auch gegen die Leute durchzusetzen. Und unser Pech, die wir hier sitzen und offensichtlich auch mehr oder weniger alle einer Meinung sind, unser Pech ist halt, dass die Eliten diese Entscheidung, die wir hier für richtig halten, einfach nicht wollen und sie deshalb so nicht treffen. Aber das hat eigentlich mit den Mechanismen von Demokratie nichts zu tun. Es ist doch keineswegs so, dass wir jetzt hier mehr Demokratie brauchen. Ich meine, so naiv darf doch keiner sein, dass man sagt, die Leute müssen nur alle aufgeklärt werden über die Flüchtlingsursachen und über die Flüchtlingskrise. Man muss es ihnen nur zeigen und sagen. Und dann hat der Kollege eben schon gesagt, nee, dann werden die Leute sagen, ey, scheißegal, das interessiert mich alles nicht. Die sollen trotzdem bleiben, wo sie herkommen. Also muss man es gegen ihren Willen entscheiden. Das ist leider auch ein Teil unserer Öffentlichkeit, sich das klarzumachen. Da muss man dann irgendwie so sich ein paar Mal neben sich stellen und das um drei Ecken sich angucken.
Das ist, oder? Natürlich jetzt eine steile These, die du aufstellst. Ja, also da wäre ich dann doch sehr bei Frau Rether und würde doch hoffen, dass wir alle, die wir ja die Zunft des Journalisten betreiben, bei all den schwachen Mächten oder Kräften, die wir haben, der Aufklärung weiterhin versuchen, zum Erfolg zu verhelfen. Denn das war ja mein Impetus am Anfang. Wir werden an der Demokratie, genau wie es Weber gesagt hat, dicke Bretter bohren müssen. Ja, mit Leidenschaft und Augenmaß, aber vielleicht noch in einem weiteren Rahmen. Und da glaube ich, einen ganz starken Widerspruch, Frau Rether, da bin ich wieder ganz bei Augstein. Er sagte ja zu Recht, die Leute beharren und halten an etwas fest. Und warum halten sie alle fest? Und wir haben das Gegenbeispiel im Film. Die Dame sagte, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir alle, wahrscheinlich die wir hier sitzen, oder ein großer Teil hat plötzlich gemerkt, wir haben eine ganze Menge auf diesem Eiland Europa zu verlieren. Und da glaube ich, und deswegen bin ich ganz anderer Ansicht als Sie, wenn wir jetzt nicht die Kraft der Moral geltend machen und durchaus mit schlechtem Gewissen, schlecht muss es ja nicht sein, aber die Gewissensfrage thematisieren, wenn wir die Gewissensfrage nicht thematisieren, ich kann mich an Ihren Text wunderbar erinnern, der Text nämlich, ich habe das so richtig schön vor Augen, ich glaube, wir sind so sieben, da spielen auch Generationsfragen eine gewisse Rolle. Die sind, glaube ich, 7 Jahre jünger als ich, so Jahrgang 75 oder sowas, oder wahrscheinlich, ne? Was sind Sie für ein Jahrgang?
Ich bin ein bisschen jünger.
Noch jünger, noch ein 80er. So, ich will nur sagen, da kam so schön die Aussage, dass ein Freund von Ihnen sagt, ich erinnere mich noch genau an den Satz, der sagte wohl so sinngemäß, ach, wäre es doch schön, wenn wir die alte Zeit der Leichtigkeit wieder haben könnten, wo wir uns über Kaffeebohnen unterhalten konnten. So. Nun muss man leider sagen, auch damals war die Zeit nicht so, dass man sich die ganze Zeit eigentlich nur hätte über Kaffeebohnen unterhalten müssen. Sie war auch damals schon ziemlich prekär, aber wir merken es plötzlich mit einer Dramatik. Und da glaube ich tatsächlich, das finde ich ja wirklich die Kraft des Theaters, wenn das Theater in der Lage ist, wenn ihr es schafft, die Leute zu ergreifen und ihnen den ganzen Widerspruch zwischen der Perversität der Gegenwart und dem moralischen Skandalon deutlich zu machen, dann macht ihr einen großen Job. Aber das habe ich eben in Teilen heute nicht gemerkt. Und das war meine Anfrage. Deswegen wollte ich durchaus kritisch solidarisch sein. Aber ich habe das Problem, dass ich das nicht gemerkt habe. Wo wirklich diese moralische Frage so deutlich wird, das Skandalon, und nicht untergeht. Und das ist, finde ich, das große Problem. Wir müssen alle aufpassen, dass die Absolutheit des Zynischen uns nicht ein Stück weit einholt. Und dass wir da noch rauskommen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Schwierigkeit.
Aber wir, die wir ein bisschen älter sind, erinnern uns ja sozusagen, oder jedenfalls als ich so ein Kind war, meine Politisierungserfahrungen waren RAF, Angst vor dem Atomkrieg, Angst vor dem Waldsterben und so. Da hatten die Leute sozusagen das Gefühl, sie sind unmittelbar betroffen und es gab eine politisierte Öffentlichkeit. Dann kamen die schrecklichen 90er Jahre und die Generation Golf, da dachten die Leute, es ist jetzt im Wesentlichen alles geklärt. Und die wachen dann jetzt plötzlich auf und sagen, hopp, da gibt doch noch ein paar offene Fragen. Da hält sich jetzt mein Mitgefühl ehrlich gesagt in Grenzen. Da muss ich sagen, naja, Freunde, also wenn ihr das im Ernst geglaubt habt, dass ihr jetzt quasi so in der Deckung der Geschichte für den Rest eures Lebens so dahin dämmern könnt, das ist ja irre. Wie konnte man auf die Idee denn kommen? Insofern, Entschuldigung, ich habe den Artikel auch gelesen, aber ich fand den so ein bisschen... bizarrer, weil ich dachte so, naja, hey, also diese Unbeschwertheit, dieses Unberührte, dieses sozusagen nicht Affizierte, wenn man das hatte, das war ja immer artifiziell. Also wer halbwegs irgendwie alle beisammen hat und über den Tellerrand geguckt hat, wusste immer, dass da draußen sozusagen die Hölle los ist. Und zwar immer, jederzeit, also dauernd.
Aber ich möchte mal gleich unterbrechen. Natürlich ist es nicht richtig, aber es ist, glaube ich, es ist eine zutreffende Beschreibung der Verhältnisse. Dann kann man sich natürlich darüber beschweren, dass die Leute sich nicht interessieren, aber man könnte sich auch freuen, dass sie sich jetzt mal interessieren. Und da würde ich
halt ganz kurz, aber der Unterschied ist, damals waren sie bedroht, heute nicht. Mein Punkt war, dass die Leute damals echt Schiss hatten um ihren eigenen Hintern. Heute sagen sie, aber es ist der Syrer, der ertrinkt und nicht ich.
Ja, aber es war auch ein bisschen eingebildet, glaube ich, damals mit dem Waldsterben, oder?
Also ich glaube, Atomkrieg war ja echt. Also ich meine, ich will damit nur sagen, das Gefühl der Bedrohtheit stellt sich heute anders ein. Deshalb war super Satz eben, Festung Europa ist heute eine Hoffnung. Da sagen die Leute, ja hoffentlich, hoffentlich haben wir eine Festung Europa, die hält. Das ist natürlich eine interessante Drehung dieses Topos.
Aber ich sehe es anders. Ich glaube nicht, dass man den Leuten beibringen muss, dass sie moralisch sein müssen. Ich finde Moral ist eine wichtige Frage, aber man muss es wohl dosieren, weil es immer einen totalitären Anspruch hat, wenn man mit Moral argumentiert. Deswegen muss man immer ein bisschen gucken, ist das jetzt das richtige Maß, was man da hat. Und ich glaube, dass die Leute eigentlich sehr ansprechbar sind. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und gegen die Leute Dinge durchzusetzen, das, weil wir vorhin über Fluchtursachen gesprochen haben, das ist die Fluchtursache. Das war die Idee der ganzen arabischen Welt. Wir hatten die Diktatoren, die gegen ihr Volk regiert haben, die gesagt haben, wir müssen die unter Kontrolle halten. Das war die Idee von Charles de Gaulle, zu sagen, dass der Araber hat einen speziellen Charakter, den muss man im Griff haben. Den muss man sozusagen ein bisschen führen, weil er selber nicht versteht, was das Richtige für ihn ist. Das ist eine Fluchtursache. Dann können wir doch nicht hier sagen, wir machen das jetzt auch so. Wir regieren gegen die Leute. Das geht nicht.
Das habe ich ja nicht.
Nein, aber wir können nicht den Leuten bei, vor allem nicht als Journalisten, wir können und auch nicht als Politiker, wir können nicht sagen, wir bringen den Leuten jetzt bei, was das Richtige für sie ist. Da muss man schon sehr sicher sein.
Wir meinen doch unsere Leute. Wir meinen doch ein Stück weit
unsere Leute. Ja, ich weiß, unsere Leute. Aber unsere Leute.
Ich wüsste schon, die Frage ist doch wirklich die. Sie sagen einen starken Satz. Moral ist per se ein Stück weit totalitär. Ja, da muss man sich fragen, was zum Beispiel das Theater denn sein sollte, wenn nicht eine moralische, früher war es in wesentlich höherem Maße eine moralische Anstalt mit dem Versuch der Aufklärung. Ja. Und übrigens selbst ein Willy Brandt, ein
ich
Politiker.
Ich sage nur, Sie diskutieren nicht mehr auf Augenhöhe, wenn Sie die Moral bringen. Wenn Sie die Leute mit Moral versuchen umzuerziehen, dann werden sie
keiner,
sich
es will ja keiner umerziehen. Es will doch bloß aber überhaupt die Dilemmata. Das ist doch der Anspruch des Stücks. Ich will das Stück auch durchaus wieder reinholen. Das Stück macht doch den großen Anspruch, und das ja auch völlig zu Recht, dass es sagt, es deckt die Perversität der Gegenwart auf. Und das haben Sie auch mit Ihrem Hundetext ja gemacht. Sie bringen das Dilemma, hier werden Hunde gerettet aus Afghanistan, dabei die Menschen verrecken. Das ist ein hochdramatischer moralischer Widerspruch.
Also der Tierschutz wurde in Deutschland von den Nazis eingeführt. Daran erinnere ich nur die ersten Tierschutzgesetze im Dritten Reich. Also das nur zum Tierschutz.
Deswegen ist der Tierschutz trotzdem und bleibt eine große Errungenschaft. Das ist
es ist wahrscheinlich kein Zufall.
Ich fand es auch wieder lustig, dass Frau Räther sich fast für den Tierschutz entschuldigen musste, was ich dann schon wieder amüsant finde. Und ich finde übrigens auch noch, sei noch mal gesagt, auch eure, ich will das mal ganz klar sagen, die Verjuxung heute mit der schönen Rede, der künstlerisch gehaltvoll gestalteten Rede, dass man sich jetzt die vier Tiger verteidigte, ist eine ambivalente, weil ihr müsst euch immer eins bewusst machen, man muss Mittel und Zweck, finde ich, in einem Relationsverhältnis bringen. Wenn ihr sagt, ihr macht eine grandiose Veranstaltung, dann sind vier Tiger, die man auf dem Platz, und ich finde auch, ihr haltet sie gut, so erscheint es jedenfalls, sie werden ja nicht gequält, kann man alles sagen, sie stehen in einem Verhältnis. Aber diese Verhältnisfrage steht immer in einem entscheidenden, und deswegen bin ich da auch nicht so lax zu sagen, man kann sich nicht in die Sekunde über diese Frage in Gedanken machen. Deswegen meine ich, aber trotzdem ist die, es ist immer die Frage der Relation. Und ich finde nicht, das muss ich sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass diese Gesellschaft einen moralischen Überschuss in den Zeitschriften, in den Zeitungen und sonst wo hätte. Ganz im Gegenteil. Und das ist schon das, was Jakob Augstein hier zu Recht sagte. Es ist in den 90er Jahren, in den Nullerjahren sind wir in eine Phase der Spaßhaftigkeit, der Ironisierung, die Ironie als die durchgängige Haltung einer auch Kulturlandschaft in einem gewissen Maße, wo ich nicht sehe, dass wir Gefahr laufen würden, die Leute moralisch zu erpressen.
Ich würde ganz gern nochmal zurückgehen, bevor wir zu dem Kunstraum kommen oder zu der Frage, was kann die Kunst der Realität anbieten, nochmal zurück auf das Ansprechen von Beweggründen, die vielleicht schon da sind in der Bevölkerung. Wir sehen ja in ganz Europa, dass die europäische Rechte sehr gut darin ist, niedere Beweggründe anzusprechen und auch an sich zu binden. Und jetzt ist die Frage, natürlich kann vielleicht die Kunst oder vielleicht auch Leute wie Sie, die Politik davon überzeugen, jetzt noch eher konkreter die Linke in Deutschland, in Europa, die zersplitterte Linke, davon zu überzeugen, einen Linkspopulismus zu wagen, ähnlich wie die Rechtspopulisten, nicht niedere Beweggründe anzusprechen, sondern über Populismus die höheren Beweggründe anzusprechen. Könnte das gut sein?
Also ich komme ja nicht von so einem linken Blatt wie die anderen Gäste hier, aber ich glaube, dass man bei der Linken, wie es immer so schön heißt, unterscheiden muss zwischen der kulturellen Linken und der Linken, die wirtschaftspolitisch links. Das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, diese Unterschiede werden uns auch gerade erst bewusst. Also wie kann es sein, dass diesen Linkspopulismus, den du ansprichst, ich glaube, den gibt es schon. Und ich glaube nicht, dass er die Antwort auf den Rechtspopulismus ist. Die Frage ist vielmehr, wie können wir ich sage jetzt mal wir als...
Entschuldigung, aber es ist ein nationaler Linkspopulismus. Es gibt keinen europäischen, übergreifenden Linkspopulismus.
Aber vielleicht wäre der auch nicht mehr so populistisch, weil dann müsste man anders argumentieren. Das Nationale ist ja sozusagen der Kern des Populistischen im Moment.
Aber es gibt schon europäischen Linkspopulismus. Also das, finde ich, kann man jetzt nicht sagen. Also die...
Aber keinen globalen, das war ja die Frage.
Global gleich, na gut, mir würde es ja schon reichen, wenn wir einen europäischen haben, der funktioniert. Ich finde, es gibt dafür schon Ansätze. Ich bin ganz, soweit ich das durchblickt habe und durchschaut habe, eigentlich ein großer Freund von Linkspopulismus. Ich glaube, dass das Wort ein bisschen in die Irre führt, denn in Wahrheit ist jede erfolgreiche Politik natürlich eine populistische Politik. Jede halbwegs erfolgreiche politische Rede, jede politische Kampagne ist natürlich eine populistische Kampagne, weil sonst wäre sie politisch ja nicht erfolgreich. Also
die Brandt-Kniefall, war das auch Populismus?
Nein, da würde ich sofort widersprechen. Das stimmt überhaupt nicht, weil das Populistische ist im Kern hohl.
Das ist eine Definitionsfrage.
Da ist nichts drin.
Populismus ist kein Inhalt. Populismus ist eine Methode. Populismus ist kein Inhalt. Du kannst populistisch alles machen. Insofern kann er nicht hohl sein, weil das ist eine Methode.
Nein,
du kannst
das sagen, ist der Unterschied zwischen nicht, beliebt aber. Und populistisch. Das ist ein Unterschied. Du kannst deine Politik verkaufen, dann kannst du vielleicht beliebt sein. Aber die Idee im Moment des Rechtspopulismus ist, dass er hohl ist. Da ist nichts drin.
Nein, er ist böse. Das ist was anderes. Er ist böse. Er ist sozusagen... Er ist menschenverachtend und darauf beruht er auch. Weil
aber er
beruht
darauf, dass er keine Verantwortung übernimmt, dass er nicht handelt.
Das weiß ich gar nicht. Ich möchte das auch nicht erleben, dass er handelt und Verantwortung übernimmt. Aber ich traue denen das schon zu, dass sie ganz schreckliche Sachen machen und das auch durchziehen. Das glaube ich schon. Ich will da nicht dabei sein, aber natürlich werden die, wenn man sie lässt, übernehmen die Verantwortung. Die fangen Kriege an, die stecken Leute ins Gefängnis, die schmeißen Leute raus, die erlassen in Polen, hebeln sie das Verfassungsgericht aus. Das ist ganz schön verantwortungsvoll,
was sie
da machen.
Das stimmt allerdings. Alle Politiker, die populistischen Vorschläge übernommen haben, Hollande in Frankreich, Faymann in Österreich, sind damit gescheitert, weil sie Verantwortung dann übernehmen müssen für das, was sie tun. Die Populisten leben davon, dass sie keine Verantwortung übernehmen. Ich will damit nicht sagen, dass sie ungefährlich sind, aber bisher erleben wir gerade diese Verführung des Populistischen, weil sie keine Verantwortung übernehmen, und das macht es so schwierig, dagegen zu
arbeiten. Also was ich interessant finde am Populismus ist, dass er den Leuten das Gefühl gibt, es gibt ein etwas, wofür es sich in Anführungsstrichen zu kämpfen lohnt. Es gibt ein Änderungspotenzial. Der Populismus gibt den Leuten plötzlich das Gefühl, sie haben ihr Leben und die Gesellschaft in der Hand. Sie können Einfluss nehmen. Und das ist natürlich insofern merkt man auch, dass ich mir da auch selber widerspreche, denn sozusagen, so wie ich vorhin Politik definiert habe, versucht man, den Einfluss rauszuziehen aus den Leuten. Populismus gibt den Leuten sozusagen wieder das Gefühl zurück, ihr könnt aber doch irgendwas machen. Und wir haben den falschen, der Rechtspopulismus ist eben menschenverachtend, weil er sozusagen von oben nach unten drückt. Der Linkspopulismus wäre progressiv und emanzipatorisch, wenn er quasi von unten nach oben drückt. Das ist eine Umkehr des Feindbildes, also um es jetzt mal ganz flach zu formulieren.
Darf ich kurz, ich bin nicht der Anwalt des Publikums, aber es ist gut, mal zu intervenieren.
Na klar.
Zwei Punkte habe ich, also Henning Zierer, Gesellschaft, hat mich schon vorgestellt, Kultur des Friedens. Ich finde, was Sie gesagt haben, ist eine richtige Provokation. Sie haben es beantwortet. Wenn Sie sagen, wir brauchen eine elitäre Demokratie, dann haben wir genau das, was Sie gesagt haben, diese Regime-Change-Politik. Mubarak, Gaddafi, alle haben sie am Schluss ins Gefängnis geschickt, vors Gericht oder getötet. Auch Saddam Hussein, haben sie gesagt, wenn der weg ist, dann wird alles gut im Nahen Osten. Das kann man doch nicht der Elite zuschreiben. Wenn wir das System nicht verändern und nur die Leute austauschen, dann verändern wir überhaupt nichts. Und diese Politik hat immer stattgefunden, diese Regime Change, aber ich müsste doch die Gesellschaft verändern. Und wenn Sie jetzt die These aufstellen, wir brauchen da so eine gute Elite von Journalisten und ein paar Köpfe, die sich treffen von der Wirtschaft, die richten, es ist genau die Sackgasse, die wir hier gehen, wenn Sie nicht das System hier verändern in dieser Sache. Und jetzt möchte ich mal auf den Kern der Frage kommen, wir diskutieren hier in Nebengleisen. Wir diskutieren über die Flüchtlinge, warum flüchten wir so viele Leute? Es waren vor 20 Jahren 20 Millionen, es waren 40, 60, heute kam die Zahl am Tag des Flüchtlinge 65. Es sind ja in Wirklichkeit viel mehr. Die Frage steht doch viel einfacher. Warum sind wir nicht in der Lage, eine Politik zu machen? Und das ist die eigentliche Herausforderung heute, die sich an den Lebensinteressen aller Menschen definiert. Ich war gestern bei der IG Metall am Bodensee, eine Region, wo eine riesen Waffenschmiede. Da wurden die Leute aber gewählt für 50 Jahre Mitgliedschaft bei Dornier, IG Metall, also in den Rüstungsbetrieben. Der Wohlstand in dieser tollen Region basiert auf diesen, dass sie Lenzraketen und IT und alles machen. Unser Wohlstand basiert doch darauf. Und Sie haben es ja richtig angeschnitten. Die Herausforderung ist doch, wenn der Bundestag, auch Gewerkschaften, Kirchen, wer auch immer die Träger, nicht wir, das ist es, abgeben. Sie haben es ja angeschnitten, aber ich finde, Sie haben es falsch beantwortet. Nämlich restaurativ und eigentlich reaktionär beantwortet. Die Frage ist doch, sind wir in der Lage, diese Politik zu entwickeln, die Lebensinteressen aller Menschen berücksichtigt. Was haben wir gemacht? 40 Jahre Krieg um Öl, das wir jetzt selbst uns bedroht. In Paris hat man gesagt, wir müssen raus aus den Rohstoffen. Aber alle Kriege im Nahen Osten waren doch von dieser Ressource gekennzeichnet. Und unser Wohlstand hat doch darauf Besuch. Auf eine ölgestützte Wirtschaft haben wir getraut, obwohl wir andere Möglichkeiten hätten. Aber das sind doch Kräfte, Interessen an der Werk. Was wir brauchen, ist doch Vernunft und nicht nur Moral. Was der Brecht gesagt hat, die Vernunft kann sich nur durchsetzen mit den Vernünftigen. Und wenn wir über die Interessen sprechen, warum passiert es wie, dann kommen wir doch an die Frage ran, warum so viele Menschen. Und es werden noch mehr werden im Klima, wenn wir so weitermachen. Wir führen ja eine Politik gegen uns selbst. Das heißt, wir müssen mobilisieren in der Bevölkerung hinein und nicht ein paar kluge Köpfe. Und da können wir eigentlich wieder einen Regime-Change bei uns selbst machen.
Dankeschön. Herr Lucke.
Wir sind ja in der Frage der Mobilisierung, das unterstelle ich auch für die Kolleginnen und Kollegen, sind wir nicht weit auseinander. Aber ich glaube, wir dürfen es uns auch nicht zu einfach machen. Es gibt das große Uns nicht. Und wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass genau unser Wohlstand, den wir hier haben, in hohem Maße auf Ausbeutungsverhältnissen im Süden und in anderen Bereichen der Welt existiert. Und so klug sind die Leute hier allemal, dass sie das wissen. Und das ist doch das Teil des Problems. Also wenn wir, ich überspitze, wenn wir zum Beispiel nicht anfangen, gutes Leben, da kommt dann die Moral wieder ins Spiel, nicht primär materialistisch zu definieren, sondern auch als ein gutes Leben im moralischen Sinne, im Sinne auch der Haltung der Schöpfung, die natürlich dann auch für uns relevant wird, weil eines Tages die Fluchtursachen in Afrika auf uns zurückschlagen, wenn sie denn ökologisch bedingte sind beispielsweise oder auch durch Waffenexport etc. Aber wenn wir es nicht so geltend machen, dann wissen die Leute ganz genau, dass unser Wohlstandsmodell sowohl auf Ausbeutung des Südens basiert, wie auch beispielsweise auf einem Ausbeutungsverhältnis innerhalb Europas. Die Tatsache, dass Deutschland seine Produktivitätsgewinne nicht umverteilt hat, wir wissen das alle, und die Arbeit billig gemacht hat, hat dazu geführt, dass wir Konkurrenzfortschritte und Konkurrenz einen Vorsprung haben im Verhältnis zu Europa. Das haben wir ja die letzten Jahre im Verhältnis zu Griechenland, zu Frankreich etc. erlebt. Das heißt, das wissen die Leute, glaube ich, sehr wohl. Und die Kunst muss darin bestehen, deutlich zu machen, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, dass die Welt so nicht wird weitergehen können, weil die Menschen sonst kommen. Das scheint mir tatsächlich ein Argument zu sein. Und eben leider dann doch an die Moral ein Stück weit zu appellieren, den Leuten deutlich zu machen, dass das Skandalon des Verreckens von Menschen an den Grenzen Europas eigentlich mit der Conditio Humana oder meinetwegen auch mit Artikel 1 unseres Grundgesetzes nicht vereinbar ist. Die Menschenwürde ist unantastbar. So. Und na, das ist leider die Vernunft, jetzt sage ich mal da, die Vernunft ist nicht so einfach. Die Leute, ja genau, Verzicht ist ein ganz großes Wort. So, aber da müssen wir uns fragen. Fragen Sie doch mal in Ihrem eigenen Umfeld, kann doch jeder mal fragen. Wenn wir jetzt alle mit der Überzeugung viel hingehen würden und sagen würden, die Leute haben alle seit einem Jahr gesagt, wunderbar, ich sehe, dass Menschen kommen und ich bin bereit, auf einen Teil meines Wohlstandes zu verzichten. Dann wäre es sehr Leuten, glücklich, dann wäre es ja schön, aber so ist es mal.
Aber was machen Sie mit den ganzen Leuten, die in Deutschland geholfen haben? Es sind wirklich Millionen von Leuten, die geholfen haben.
Es ist ein Teil dieser Bevölkerung.
Aber wieso ignorieren Sie diese Leute?
Ich ignoriere die gar nicht, Frau Räther. Ich nehme die zur Kenntnis. Ich nehme sogar auch zur Kenntnis, dass die am Ende regelrecht überfordert waren, dass selbst durch diese Menschen zum Teil ein Riss gegangen ist. Ja? Dass die auch gesagt haben, wir wollen sehr gerne helfen. So, wie bitte? Ja, ich bin ja nur gerade gefragt worden. Sie können doch gerne, Sie sind doch ein kluger Mann, kommen Sie mal nach vorne. Sie sind doch ganz beeindruckend, kommen Sie doch mal.
Ja, oder Sie, wir hier ist auch kein Gefängnis, Sie müssen ja hier
genau,
auch nicht sitzen.
Sie sind doch frei.
Also das finde ich echt krank.
Ey. Ich wollte mal was kurz sagen. Ja, gerne. Setzen Sie sich ruhig hierher und hallo.
Also ich wollte mal sagen, ich bin kein Journalist oder kein Theatermensch. Ich bin ganz unten Arbeiter. Zurzeit Hartz IV, dauernd Arbeit. Wenn ich Arbeit kriege, ich 200 Euro mehr. Was hier von Wohlstand erzählt wird, das kann ich nicht mehr hören. Das wird mir seit 15 Jahren erzählt. Uns geht's gut. Ich wohne in einem sozialen Ghetto. Da ist Alkoholismus, da ist Drogensucht. Also da sehe ich den Wohlstand nicht. Es gibt auch Leute, die wollen sich halbwegs nach oben halten, also geistig und alles. Ich würde mich fast dazu zählen. Also ich lebe von nicht mal 900 Euro und wenn ich arbeite, also wenn ich arbeite 900.000 Euro und mit Hartz IV sind 700. Und ich fand diese Aktion, um das mal zuerst zu sagen, auch teilweise ein bisschen befremdlich. Vor allem, dass so wenig Leute da waren auch. Und ich habe das heute im Radio gehört und dachte mir, ich mobilisiere einen Kumpel und wir fahren hier hin. Und ich glaube, wir, wie wir hier alle sind, sind die Bestien, die in dem Käfig sind. Und vor mir stand so ein Typ, ganz, als es noch nicht losgegangen war, der kam irgendwie so an, ganz schick gekleidet, holt sein goldenes iPhone raus. Man sieht an der Hand seine Rolex, steht vor mir, macht ein Foto und geht wieder. Das ist die Gesellschaft hier, die irrsinnig in irgendeiner irrationalen digitalen Scheiße lebt und alles andere ausblendet. Ich war letztes Jahr auf Fahrradtour von Berlin nach Italien. Da habe ich in Italien in den ganzen Dörfern im Norden, in den Parks, habe ich hunderte Flüchtlinge gesehen, die sich in irgendwelchen Brunnen gewaschen haben. Und da haben mir zwei Monate später Leute im Fernsehen erzählt, ja, wir haben das gar nicht erwartet, dass Flüchtlinge zu uns kommen. Also wir in Deutschland haben mit Dublin und diesen ganzen Gesetzen uns 20 Jahre die Flüchtlinge vom Hals gehalten. Dann hat die Frau Merkel, ich finde, auch teilweise eine undemokratische Entscheidung getroffen. Die Entscheidung ist okay, aber sie war undemokratisch, weil sie hat das entschieden und sie hätte sich vielleicht Jahre vorher in Europa schon mal mit den Leuten zusammensetzen sollen, wie man das vielleicht demokratisch auf ganz Europa regelt und nicht im Nachhinein. Ja? Und jetzt sind die aber hier, die Flüchtlinge. Bei mir um die Ecke gibt es eine Turnhalle, da sind Flüchtlinge. Von denen bekommt man eigentlich gar nichts mit, außer wenn man mal an der Straßenbahn steht. Ich fahre aber immer Fahrrad, weil ich mir kein BVG leisten kann. Also eigentlich bekomme ich von denen nicht viel mit, so in meiner Umgebung. Ja, aber ich sag jetzt in meiner Umgebung. Also ich meine, die sind nicht irgendwie... dass das groß auffällt. Also es geht irgendwie auch unter. Also ich meine, ich bin dafür, dass die Leute hierher kommen und Schutz finden und alles, ja. Aber was mir in diesen Talkshows und in der Politik erzählt wird, das ist einfach Wahnsinn, finde ich. Also diese AfD, bei mir gibt es in meinen Blogs, da gibt es immer Leute, die ich mal treffe und die erzählen mir dann, ja, also ich glaube, ich wähle jetzt auch die AfD. Also die wissen noch nicht mal, wie die Partei heißt, ja? Die wissen das noch nicht. Und ich sage immer, AfD, das ist die Scheiße vom Maschmeyer. Und die heißen aber AfD, ja? Ach so, ja, AfD, ja, okay, dann wähle ich die AfD, ja? Also das ist nur ein Ausdruck von, also die AfD ist für mich ein Ausdruck von diesem mittelständischen Milliardenunternehmen. Ich glaube, die haben sich da zusammengetan mit diesem Lucke und jetzt haben sie irgendwelche anderen Idioten und... Das ist ein Ausdruck von einem Mittelstand, der denkt, er geht runter oder hat nichts von der Globalisierung und will sein Reichtum da retten. Aber ich finde, wir sollten die alle enteignen oder wir sollten denen eine Vermögensteuer oder eine Erbschaftssteuer aufdrücken. Dann kann man auch den Leuten, die in dem Flüchtlingsheim helfen, ein bisschen Geld geben. Und ja, danke.
Dankeschön. Gibt es dazu einen Kommentar Ihrerseits?
Ja, ich kann eines vielleicht noch sagen. Ein Problem, das will ich benennen, ist genau von ihm benannt worden. Die Tatsache nämlich, dass die Demokratie das Problem mit sich bringt, dass Menschen, die eigentlich zum Teil sich schon abgemeldet hatten aus der Demokratie, jetzt fatalerweise genau von der AfD, ich sage schon AfD, von der AfD mobilisiert werden. Also damit will ich sagen, da hat Jakob Augstein ja völlig recht. Wir haben es mit, und das war mein Input am Anfang, wir haben es mit dem Problem, denn wir kommen über die Demokratie nicht hinweg. Und ich bin glücklich, dass wir nicht drüber hinweg sind, sondern es hat deutlich gesagt. Wir werden es auch so elitär nicht halten können, wie du es willst, sagt Jakob. Also ich glaube, wir müssen es tatsächlich mit immer wieder neuen Versuchen einer Aufklärung probieren. Und sogar genau diese Leute, das ist ja das eigentlich Schlimme. wo genau, wir sprachen über den Populismus, der rechte Populismus in Reinkultur verfängt. Eine neue Unterscheidung gemacht wird, nämlich der, muss man auf den Punkt zu bringen, Björn Höcke, das ist eine irrsinnige Definition, der sagt, es gibt nicht mehr die soziale Frage zwischen oben und unten, die neue soziale Frage ist die zwischen den eigenen und den Fremden. Das ist die Stoßrichtung. Es werden die Leute im Lande gegen die von außen, die Ausländer, aufgebaut. Und das ist, ja natürlich, und das ist dramatisch.
Aber ganz kurz,
glaube ich, als
und das ist meiner Meinung nach, ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein und so weiter, das ist natürlich das Ergebnis von 25 Jahren Neoliberalismus und von 25 Jahren Ideologie, die im Prinzip eine Ideologie der Menschenfeindlichkeit ist. Und ich glaube, dass die Leute, also ja, ich würde mal sagen, 75% deiner Redaktion haben im Grunde die ganze Zeit immer für diese Art von System geschrieben und finden das auch richtig. Und das Interessante, das finde ich fast kurios, ist, dass, glaube ich, ganz viele so bürgerliche Leute total erstaunt sind über das, was dabei rauskommt. Das wollten die im Grunde nicht. Ich glaube, dass sozusagen diese bürgerlichen Redakteure in Hamburg, in der Zeit oder im Spiegel oder so, die wollten nicht, dass sozusagen jetzt die AfD kommt und plötzlich völkisches Denken sich breit macht. Ich glaube, die sind total schockiert. Und was irgendwie interessant ist und, glaube ich, einfach kurios ist zu beobachten, ist, dass die jetzt so merken müssen, oder die Frage ist, werden die es merken, dass es eine Verbindung gibt, sozusagen eine logische Konsequenz, eine Kausalkette zwischen diesem Gesellschaftssystem, für das sie immer waren und was sie sozusagen richtig und wichtig fanden, und diesen politischen Symptomen, diesen Krankheiten quasi, die wir jetzt beobachten. Dann müssten sie sich mit ihrer eigenen Verantwortlichkeit konfrontieren. Und das können die nicht aushalten. Das ist für die, das ist schrecklich, weil, wie gesagt, der anständige Bürgersmann, der will natürlich dann nicht, dass sozusagen plötzlich Björn Höcke um die Ecke kommt und wieder völkisches Denken auspackt. Das ist dem voll peinlich.
Ja, ich finde das sehr richtig, was du sagst. Man kann es sogar noch mal zuspitzen. In gewisser Weise, die Demokratie schlägt zurück. Die Demokratie schlägt zurück, denn solange die sozial Schwachen nicht gewählt haben. Und viele von den sozial Schwachen, das ist ja ein Teil des Repräsentationsproblems unserer Demokratie, sind einfach in die Wahlenthaltung gegangen. Die haben gar nicht mehr gewählt. Jetzt wählen sie rechts. Und das will ich auch mal sagen, das ist auch für uns alle ein Grund, da hast du vollkommen recht, aufzuwachen und zu fragen, wo sind die die Risse in der Gesellschaft? Die AfD ist ja auch ein Symptom. Sie ist ein Krisensymptom und zeigt, welche Risse in dieser Gesellschaft sind. Und insofern schlägt die Demokratie ein Stück weit zurück.
Vielleicht aber es ist zu spät. Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, aber da bin ich vielleicht pessimistisch, ich glaube, dass das zu spät ist, weil du kriegst sozusagen den... Ich bin es nicht, ich habe es ausgemacht, oder? Du kriegst das nicht wieder in die Tüte zurück. Wenn sozusagen einmal diese Pandora-Büchse geöffnet ist und die Leute einmal so entzivilisiert sind, dass sie das Gefühl haben, ich darf wieder völkisch denken, ich darf nationalistisch denken, ich darf praktisch sagen, der Neger, der soll bitte nicht neben mir wohnen und so. Wenn du das einmal erlaubt hast, wenn sozusagen diese Sprechverbote, über die sich ja immer alle so aufgeregt haben, ich meine, und das hat angefangen schon in den 90ern, haben ja Leute, die wir damals für völlig unverdächtig hielten, gesagt, diese Sprechverbote sind schrecklich, dieses PC-Gerede, das ist alles schrecklich und so. Und jetzt wäre man so froh, wenn die PC-Grenzen noch gelten würden, tun sie aber nicht, weil sozusagen die Stöpsel abgezogen sind. Jetzt kann jeder wieder über Neger reden, die man nicht in der Nachbarschaft haben will. Und wir führen plötzlich wieder Debatten, wo man sagt, ey Freunde, ich dachte, die hätten wir längst erledigt. Und wie man dahin wieder zurückkommt, also die Rezivilisierung Deutschlands, die Rezivilisierung der Öffentlichkeit wird dann auch ein Prozess sein, der ehrlich gesagt auch nochmal 20 Jahre dauert. Das, was wir jetzt sehen, wird nicht übermorgen vorbei sein, sondern das ist jetzt unsere Realität für die nächsten 10, 15 Jahre. Krasse Überlegung eigentlich.
Vielleicht kann ja die Kunst einen Spiegel bauen dafür. Jetzt haben wir die Medien behandelt, wir hatten die Politik behandelt, aber es gab ja auch einige Fragen an das Zentrum selbst. Und ich begrüße Yasser, der vielleicht hierzu ein paar Positionen unsererseits nochmal erläutern kann. Danke. Hallo.
Ja. Guten Abend. Es wundert mich die ganze Zeit, dass Sie angefangen haben mit dieser Trennung von wir und sie, also Flüchtlinge und wir und Wohlstand und so weiter. Was Sie eigentlich hier leben, ist ein Ergebnis, was nicht unsere und nicht ihre Generation gemacht hat, sondern das hat angefangen vor 250 Jahren mit der Französischen Revolution. Aber Ich schließe mich an den netten Mann, der gerade gesprochen hat, und sage, er spricht im Namen der Mehrheit, wovon Sie erzählt haben. Und wenn Sie davon nicht wissen, dann vielleicht könnte man sich so eine schnellere Internetverbindung holen und dann gucken, was eigentlich jetzt in Deutschland passiert. Das ist schwierig. Also die Definition der Demokratie, unter sie widerschlägt, finde ich ein bisschen interessant und gleichzeitig komisch. In den letzten Tagen haben wir erfahren, was jetzt das deutsche Gesetz uns gibt und was uns verdrängt eigentlich, dass wir diese Paragraph 63 haben, die keiner in Deutschland davon erzählt und keiner weiß normalerweise. Also vor Ihnen sitzt jetzt einer der Geflüchteten, wovon Sie erzählen, und ich habe erlebt, was das bedeutet. Ich bin durch ein Visum gekommen, da habe ich 6 Monate gewartet, um nach Deutschland zu kommen. 6 Monate. Da war ich unterwegs in Libanon, in der Türkei, überall, bis ich letztendlich eine E-Mail bekommen habe und habe gesagt, ja, jetzt dürfen Sie aber. Bis heute verstehe ich das nicht. Ich hatte alles, was Sie wollen. Ich muss sagen, auch zu der Aktion. Ich schließe mich an Mai an, da sie Recht hat, sich vor den Tigern werfen zu wollen und fressen zu lassen. Und vielleicht sollen wir das erweitern, sollen wir das umbenennen, weil die Senatsverwaltung heute ein Problem damit hatte, mit dem Wort Flüchtlinge. Dann sollen wir das vielleicht anders nennen, so Deutsche fressen oder irgendwas anders.
Aber der Tiger müsste doch eigentlich in den Bundestag geschickt werden und nicht die Opfer, sondern die müssen doch die Täter fressen.
Naja, das können wir herausfinden in den nächsten Tagen. So, eigentlich ist diese Aktion nur gemacht, damit wir alle wissen, die Mehrheit hier im Herzen Berlin, die das eigentlich das Zentrum Berlins, das Leute aus überall her hat. Und das sind die Mehrheit, die zeigen eigentlich, wie die Leute geholfen werden können. Ich treffe mich jeden Tag mit Leuten, die einfach bereit sind. Lass uns was machen, lass uns so Leute treffen, denen wir helfen können. Jetzt würde ich gerne Fragen von Ihnen. Ich bin vom Zentrum und würde ich gerne wissen, was Sie für Fragen haben.
Ich habe ja.
Gerne.
Finde ich interessant, mal die Aktion einschätzen zu lassen. Die erste Aktion fand ich sehr interessant. Die Toten kommen zurück. Das war eine starke Aktion und der ist mir eingeleuchtet. Wie die Aktion ausgeht, ist mir ein großes Fragezeichen in der Vermittlung. Und ich finde, die Frage wäre angebracht, ein bisschen zu bewerten.
Ich habe sie ja genau vorhin gestellt. Es ist ein Widerspruch oder es wirft eine große moralische Frage auf, die in jeder Aktion, wenn mit dem Leben, und ich sage jetzt nicht Spiele, aber ihr habt den Begriff Spiele sogar drüber stehen, wenn mit dem Leben gespielt wird, die Frage beantworten muss, steht, ich sage, es ist kein Spiel, aber steht das, was ihr jetzt inszeniert, dass sie sich den Tigern, du hast gesagt, es ist so, vorwirft, steht das in einem Verhältnis zu dem, was erzielt werden soll? Und macht sie es wirklich? Das sind Fragen, die man auch moralisch sehr hochhängen muss.
Ich verstehe die Frage nicht. Was heißt, ich check es ehrlich nicht.
Dann erkläre ich es nochmal. Also, entweder sie macht es nicht, was ich hoffe, um es auf den Punkt zu bringen. Dann wird ein Leben nicht aufs Spiel gesetzt und den Tigern zum Fraß vorgeworfen. Dann ist aber die Dramaturgie ein wenig schleierhaft und das ist nicht das erste Mal. Das ist eine rein technische oder eine Beobachtung einer Dramaturgie, die ins Leere geht. Wenn sie aber vor die Tiger geht, dann ist das ein Einsatz, den man rechtfertigen muss. Auch moralisch. Dann könnt ihr sagen, das hat immer solche Fälle, es hat Fälle von Hungerstreik gegeben, das gibt ja historische Beispiele dafür. Aber ich finde, das ist ein sehr hoher Einsatz und das war für mich eine gewisse Diskrepanz. Wenn ich das davor verglich, was ihr als Happening gemacht habt, dann steht das in einem Widerspruch für mich, ganz einfach.
Also du
und das ist eine moralische Anfrage, die ist im Raum.
Ich verstehe das nicht. Also das freut mich erstmal, dass Sie diese Gedanken haben, weil oder nur weil die Tiger hier vorne stehen. Hunderttausende von Menschen sterben dort am Meer, aber sie haben sich gar keine Gedanken gemacht. Ja, das passiert einfach ganz weit weg von uns.
Also wer sagt, dass ich mir die Gedanken nicht... Meinen Sie meinen also mich jetzt? Oder meinen
Sie
meinen
besonders. Sie reden ja, die ganze Zeit sie, von der allgemeinen Meinung.
Wenn man sich moralische Vorwürfe macht.
Ich habe gegen die moralischen Vorwürfe überhaupt nichts. Ich finde es sogar berechtigt. Nein, ich muss doch in einer solchen hochmoralischen Frage, muss ich ihn doch... Es wurde ja gefragt, ich sollte ihn anfragen. Ich finde, es ist eine wichtige Anfrage. Sie müssen sich ja Gedanken gemacht haben.
Und aber Entschuldigung, das ist doch die Idee, also ich will das jetzt hier nicht deuten, aber die Idee ist doch, dass das, soweit ich das verstanden habe, eine Metapher ist dafür, dass wir einen Einfluss auf das Leben anderer Menschen haben. Also das finde ich jetzt gar nicht so schwer zu verstehen.
Es ist halt nur echt mit Tiger.
Nein, verstanden.
Sie brauchen die Tiger natürlich. Ist doch logisch, dass es ohne Tiger geht es nicht. Das leuchtet mir doch total ein. Und jetzt sagst du, aber wie endet denn das, wenn sie nicht gefressen wird? Weil ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass sie wahrscheinlich eher nicht gefressen wird. Und dann fragst du jetzt, wie kommt ihr aus der Nummer wieder raus? Jetzt, ihr sagt, sie wird gefressen und dann wird sie aber gar nicht gefressen. Wie machst du? Würde ich sagen, wart's doch halt ab. Irgendeine Idee werden die schon haben. Das Stück ist ja noch nicht vorbei. Also ich meine, also, aber der Tiger ist doch wichtig, weil der Tiger bringt die, der Tiger bringt die tödliche Bedrohung sozusagen, manifestiert er. Das ist voll okay. Ich finde das super. Ich finde das eine tolle Aktion. Ich finde es gut.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben genug Fleisch.
Und ob Tiger fressen? Na klar. Keimane, also Krokodile, Tiger.
Sie haben gerade erzählt, wenn man darüber im Detail geht, dann kommt viel Quatsch daraus. Und das finde ich gerade, was passiert.
Ja, wenn Sie meinen, jetzt sage ich Ihnen ganz...
Weil im Kern der Sache, wir haben den Artikel 63, das wollen wir bekämpfen.
Ja, aber Entschuldigung, man kann sich doch trotzdem darum. Gedanken machen über die Metapher. Eine Metapher muss schon stimmig sein, wenn man eine benutzt. Ich finde das schon berechtigt, diese Frage.
Ich bin noch nicht mal um eine Metapher. Ich will auch das. Ich finde es ironisch, dass Sie auch so klatschen. Ich muss wirklich sagen, ich spiele nur mal den Ball zurück.
Nee, vielen Dank.
Ich spiele den Ball jetzt mal zurück ins Publikum. Es ist ja ironisch und ich habe Probleme mit der Ironisierung einer derartigen Debatte, um es auf den Punkt zu bringen. Und ich finde es ein Problem, dass ein solcher Einsatz, der hier simuliert wird, und ich kann ihn da nicht wie Jakob Augstein sofort auflösen und doch sagen, ist doch klar, dass es danach als Gag endet. Nein, es ist zu oft auch als Gag geendet und das ist kein Gag.
Das ist kein Gag.
So,
Missverständnis, das habe ich nicht gesagt. Das ist kein Gag.
Jakob, du bist da leider, da sind wir auch anders gestrickt. Du bist der Spieler, du bist natürlich auch ein Spieler. Also insofern, ich bin das nicht. Und ich bin der Meinung, wir können es auch an einen anderen Punkt bringen. Wir haben ja andere Diskussionen auch. Also da, aber das Spiel kann, nein. Ich finde, der spielerische Umgang mit der Sache ist nicht meins. Und ich finde, da am Schluss, man baut eine Erwartung auf.
Es ist wirklich Theater. Das Bezirksamt checkt es nicht. Das Bezirksamt checkt es nicht, wenn es sagt, wir verbieten es, weil es kein Theater ist, sondern es ist Politik. Natürlich ist es Theater und es ist politisches Theater. Es ist ja absurd, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich meine, du machst dich in der Tat jetzt zu einem wirklich begnadeten Teilnehmer dieser Inszenierung, indem du diese Fragen stellst. Das ist sozusagen, du übernimmst eine vorgeschriebene Rolle in dieser Inszenierung. Aber natürlich ist es Theater, es ist politisches Theater, es hat eine Bedeutung, es wirkt nach draußen, die Zeitungen schreiben darüber und es ist bitter ernst, es ist kein Gag. Und deshalb ist es eine gute Inszenierung, es ist gute Kunst. Ich halte es für gute Kunst.
Und ich finde, das Theater hat sich in den letzten Jahren verändert und ich glaube, das ist eine Generationsfrage. Lassen wir die Jungs jetzt was machen. Lassen wir die Jungen jetzt was machen. Weil
noch eine Generationsfrage dazu. Das finde ich jetzt nicht
ein
viel.
Ich habe das so empfunden.
Ja, wir könnten auch noch über Gender sprechen. Hier sitzen nämlich nur 4 Männer auf der Bühne und eine Frau. Also darüber könnten wir auch noch sprechen.
Ah ja, ja, stimmt. Ja, oh Gott, wir hatten das eigentlich. ich würde gerne, also wenn jetzt nicht noch wirklich Bedarf ist, noch einzuschreiten, diskursiv, auch anbieten. Wir machen ja das Theater auch auf aus dem Kunstraum heraus und wir wollen ja nicht Theaterkritiker haben, die die Aktion deuten, sondern Leuten aus den Medien, aus der Politik oder wir selbst. Und wir haben noch eine kommentierte Fütterung und wir können uns gerne dahinstellen, auch gerne mit einem Gläschen Wein und deuten, was sind die Tiger, was sind die Kästen. Das Fahrrad, das da noch anlehnt an dem Kästen, gehört das auch noch zur Kunst? Wir können das tun, wenn Sie wollen. Also ich würde mich sehr freuen. Dann vielen Dank.
Ja. Vielen Dank.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.